HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Sonntag Ihnen. Es war ja eine handfeste Überraschung in dieser Woche. Der Münchner Kardinal Marx hat erklärt, dass er für eine Wiederwahl als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz nicht zur Verfügung steht. Was das für die katholische Kirche in Deutschland bedeutet, erklären wir gleich. Für viele überraschend dann auch das Schreiben von Papst Franziskus zur Situation von Kirche und Gesellschaft in Lateinamerika, genauer gesagt in der Amazonasregion. Manche hatten da mehr oder anderes erwartet. Und schließlich haben wir auch heute wieder ein Himmel und Erde Sonntagsthema. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Sturm vom vergangenen Wochenende. Als ich jetzt kürzlich wieder im Wald war, habe ich gesehen, manche Bäume hat der Sturm geknickt, andere haben dem Winddruck standgehalten. Das hat mich zu der Frage gebracht, welche Kräfte, welche Ressourcen brauchen Menschen eigentlich, um den Stürmen des Lebens standzuhalten? Mein Sonntagsthema heute also über die Kräfte des Widerstands. Reinhard Kardinal Marx, der Münchner Erzbischof, war in den vergangenen 6 Jahren das Gesicht der katholischen Kirche in Deutschland. Ein medienbewusster Kirchenmann, auch ein machtbewusster Kirchenmann. Zuletzt war wieder viel von ihm zu hören oder zu lesen, denn er hat maßgeblich den sogenannten synodalen Weg, den Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, auf den Weg gebracht. Ein Bischof also durchaus mit Gespür für die Zeichen der Zeit. Jetzt hat er erklärt, dass er bei der turnusmäßigen Neuwahl eines Vorsitzenden der Bischofskonferenz nicht wieder antreten will. Für viele war das eine Überraschung.
Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat in den vergangenen Jahren eng mit Marx zusammengearbeitet. Zwischen den beiden sei eine echte Freundschaft entstanden.
Kardinal Marx hat sehr viel bewegt, insbesondere auch in der Ökumene sehr viel bewegt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir als große Kirchen das Reformationsjubiläumsjahr 2017 als ein großes Christusfest begehen konnten.
Richtig erschrocken über den Rückzug war der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. Marx und Sternberg haben gemeinsam den synodalen Weg initiiert, bei dem Bischöfe und Vertreter des Kirchenvolks über Reformen diskutieren und entscheiden.
Da gibt wirklich jemand sein Amt auf, mit dem ich sehr, sehr vertrauensvoll und gut zusammenarbeite und den ich ja seit vielen Jahrzehnten schon kenne.
Neben die Überraschung trat vor allem eine Frage. Warum steht Marx nicht für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz zur Verfügung? In seinem Schreiben begründet er es mit seinem Alter. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit sei er 72 Jahre alt. Er finde, es solle eine jüngere Generation an die Reihe kommen. Und sein Entschluss, nicht mehr zu kandidieren, stehe schon länger fest. In den vergangenen Jahren bekam Marx immer wieder Gegenwind zu spüren, auch aus den eigenen Reihen. Marx wollte die katholische Kirche in Deutschland öffnen, mehr Ökumene, mehr Verantwortung für Frauen und eine lückenlose Aufklärung und Dokumentation der Missbrauchsfälle in den deutschen Bistümern. Allesamt Reformprojekte, die im synodalen Weg gebündelt werden. Eher konservative Bischöfe wie der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki haben immer wieder offen gegen Marx opponiert. Der bemühte sich stets um Ausgleich, um Einheit. Auch wenn es ihm bisweilen schwer fiel, wie bei seinem Auftritt im Münchner Presseclub im Dezember 2019.
Ja, ich hatte mir eigentlich wirklich vorgenommen, nicht in dieses mediale Hin und Her hineinzugehen. Der Kardinal X hat das gesagt. Was sagen Sie dazu? Und so weiter. So geht das immer Ping-Pong hin und her. Es juckt mir wirklich manchmal in den Fingern und im Mund. Davon können Sie ausgehen.
Wie geht es nun weiter? Reinhard Marx bleibt Erzbischof von München und Freising und ein wichtiger Kardinal im engsten Beraterkreis des Papstes. Auch in den Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland will er sich weiter einbringen. Deshalb erwartet der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick keine entscheidenden Veränderungen für den synodalen Weg.
Der synodale Weg ist von der Deutschen Bischofskonferenz und vom ZDK beschlossen. Wir haben ihn begonnen und er wird weitergeführt werden.
Reinhard Kardinal Marx, der Münchner Erzbischof, will nicht wieder als Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz kandidieren. Hintergründe und Reaktionen zusammengetragen von Sabine Winter. Querida Amazonia. Mit diesen lateinischen Worten beginnt das Schreiben von Papst Franziskus, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Geliebtes Amazonien. Damit zieht Franziskus eine Bilanz der Bischofssynode mit Vertretern lateinamerikanischer Kirchen, die im vergangenen Oktober im Vatikan getagt hat und bei der es um drängende gesellschaftliche, ökologische und kirchliche Probleme in der Amazonasregion ging. Auf 50 Seiten beschreibt Franziskus 4 Träume oder Visionen. Es geht um die soziale Gerechtigkeit, um die Bedeutung von indigenen Kulturen, um die Umweltzerstörung im Regenwald und um die Zukunft der Kirche. Wie die Träume des Papstes in Lateinamerika aufgenommen wurden, beschreibt Anne Herberg.
Auf der Amazonas-Synode wurde der Weg zu einer vorsichtigen Reform bereitet. Papst Franziskus entschloss sich nun für den Rückzieher. Und damit hatte gerade die, um die es bei der Synode ging, tief enttäuscht, sagt der in Brasilien lebende deutsche Theologe Paulo Süß.
Ich habe das nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass er da den Ball, den man ihm vor die Füße gelegt hat, also benutzt, um das Tor zu schießen. Er hat es nicht geschossen.
Ein Nein zur Z-Frage. Am Zölibat wird nicht gerüttelt. Und Frauen dürfen zwar Kraft und Zärtlichkeit spenden, wie Maria, so heißt es im Schreiben, aber sie werden auch weiterhin nicht für Weihämter zugelassen. Auch nicht in Ausnahmefällen, auch nicht am Amazonas, wo die Kirche seit Jahren rasant an Einfluss verliert, schlichtweg, weil ihr die Leute fehlen. Diese Position ist ein herber Schlag für Leute an der Basis, wie Antonia Melo. Die Katholikin kämpft seit Jahren an der Seite von Bischof Erwin Kreutler gegen die Umweltzerstörung in der Amazonasregion. Sie ist so eine, die an die berühmten Grenzen geht. Dafür wurde sie angefeindet und bedroht. Mehr Anerkennung bekommt sie von der eigenen Kirche nicht. Franziskus, der immer betonte, wie wichtig die Stimmen und Erfahrungen von vor Ort sind, habe ihre Forderungen gar nicht gehört, sagt Melo.
Es ist eine Rezeption für uns, de uma igreja que há milênios, né?
Das ist eine Enttäuschung für uns, dass diese Jahrtausende alte Kirche immer nur von Männern geführt wurde und weiterhin geführt werden soll. Warum dürfen wir Frauen nicht an die Macht? Ich sage stets und ich sage es den Priestern direkt ins Gesicht. Warum habt ihr nur so viel Angst vor den Frauen? Querida Amazonia, geliebtes Amazonien, das Lehrschreiben lese sich wie ein Liebesbrief, doch die Bereitschaft, auf die Geliebte zuzugehen, die sei nicht da, sagt auch Paulo Süß. Der Druck der konservativen Kräfte im Vatikan zu groß. Doch damit sägt die Kirche am eigenen Ast. Das glaubt Süß, denn die Konkurrenz schläft nicht. In ganz Lateinamerika filieren die Katholiken ihre Gläubiger an die Evangelikalen, die erzkonservativen Pfingstkirchen. Querida Amazonia, das erneute Bekenntnis zum Schutz der Amazonasregion, zum Kampf gegen die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und auch gegen die damit verbundene soziale Ungerechtigkeit. All das sei von strukturellen Reformen nicht zu trennen, findet Süß. Schließlich gelten gerade die Evangelikalen als größte Unterstützer des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro und der setzt am Amazonas auf Ausbeutung und Abholzung und nicht auf die Wahrung der Schöpfung.
Der Papst schreibt ein Lehrschreiben an das geliebte Amazonien, aber die Katholiken dort zeigen sich eher enttäuscht. Ein Aufbruchssignal jedenfalls vermitteln die Visionen des Franziskus nicht, berichtet hr-Info-Korrespondentin Anne Herberg. Von Deutschland ist der Amazonas eigentlich weit weg und doch wurden die Debatten bei der Amazonas-Synode im vergangenen Oktober im Vatikan auch hierzulande sehr aufmerksam verfolgt. Denn ein Problem, das die Kirche in der Amazonasregion umtreibt, beschäftigt auch die Katholiken hierzulande, der Priestermangel. Im Amazonas ist der Mangel so dramatisch, dass manche Gemeinden nur einmal im Jahr überhaupt einen Priester zu Gesicht bekommen, nur einmal im Jahr Eucharistie feiern können. Viele sind überzeugt, die Situation könnte entschärft werden, wenn es Lockerungen gäbe beim Zölibat, wenn zum Beispiel bereits verheiratete Männer auch zu Priestern geweiht werden könnten oder wenn die Diskussion über Frauen als Priesterin neu eröffnet würde. Entsprechende Vorschläge hatten die Bischöfe im Oktober gemacht. Aber wer hier auf ein mutiges Signal des Papstes gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht. Ein Kommentar von Klaus Hofmeister.
Nein, dieser Papst Franziskus wird nicht als Reformpapst in die Geschichte eingehen. Das steht seit dieser Woche fest. Die Bischöfe aus dem Amazonasgebiet hatten ihn im Oktober auf ihrer Synode mit großer Mehrheit gebeten, verheiratete Priester zu erlauben, um dem dramatischen Priestermangel zu begegnen. Es gibt dort Gegenden, wo Priester nur einmal im Jahr auftauchen und die Gläubigen monatelang ohne Eucharistiefeier auskommen müssen, die in der katholischen Kirche immerhin an sich als der Höhepunkt und die Mitte des kirchlichen Lebens bezeichnet wird. Aber der Papst entschied sich, alles beim Alten zu lassen. Das kam für alle unerwartet, deshalb ist die Enttäuschung riesig. Der Papst hatte die Amazonasbischöfe ja noch eigens aufgefordert, mutige Antworten auf die pastorale Not in ihrer Region zu finden. Jetzt müssen sie sich umso mehr von ihm verlassen fühlen. Und seine Empfehlung, dem Priestermangel mit Gebeten, um mehr Berufungen von jungen Männern zu begegnen, dürfte nun in ihren Ohren nur noch zynisch klingen. Dass der Papst so entschieden hat und keine Ausnahmen von der Zölibatspflicht der Priester zulässt, mag dem innerkirchlichen Frieden dienen. Die Konservativen hatten sich im Vorfeld ja schon munitioniert und sogar Altpapst Benedikt nochmal an die Frontlinien im Traditionskampf geschoben. Der hatte in einem von den konservativen Strippenziehern im Kurienapparat gezielt platzierten Buchbeitrag jede Ausnahme vom Zölibat ausgeschlossen. Franziskus aber wollte keinen Showdown. Er wollte nicht, dass Papst gegen Altpapst steht. Vielleicht liegt ein Stück Klugheit darin. Aber sehr wahrscheinlich ist auch, dass wir Papst Franziskus immer falsch verstanden haben, als wir dachten, seine frische, manchmal umstürzlerische Rhetorik würde tatsächlich zu einem Umbau der Kirche führen. Das ist nicht der Fall. Man muss schon, wie Kardinal Marx in seiner Bewertung, durch die Brust ins Auge greifen, wenn man in dem Papstschreiben noch Positives finden will. Der Papst hat verheiratete Priester zwar nicht erlaubt, lobt Marx, aber immerhin nicht ausdrücklich verboten. Soweit ist es also gekommen, dass man damit schon zufrieden sein soll. Dass Franziskus im tiefsten Innern vermutlich doch kein Reformer ist, das zeigt sich auch bei der Frauenfrage. Weihen für Frauen schließt er aus und bedient sich dafür traditioneller Argumente, die für viele Frauen schwer erträglich sein dürften, tief aus der kirchlichen Mottenkiste. Er bemüht uralte Bilder aus der mittelalterlichen Brautmystik, dass Christus der Bräutigam der Kirche sei und dass deshalb nur ein Mann ihn am Altar repräsentieren könne. Die Rolle der Frau sei in der Figur der Maria vorgeprägt. Deshalb leisteten Frauen ihren Beitrag zur Kirche, indem sie, Zitat, die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben. Eine Weihe für Frauen berge die Gefahr der Klerikalisierung der Frauen und davor will der Papst sie unbedingt beschützen. Kirchenmacht bleibt Männersache. Querida Amazonia, geliebtes Amazonien, setzt einen Markstein im knapp 7-jährigen Pontifikat des Franziskus und ist maßgeblich für seine Bewertung. Es wird keine nennenswerte Langzeitwirkung entfalten, dieses Pontifikat, denn auf vielen Feldern haben wir bislang nur unverbindliche Worte von ihm. Dass die Kirche dezentraler sein soll, dass sie synodal verfasst sein soll, dass man nicht richten soll über Homosexuelle, all diese Ansätze bleiben folgenlos, weil sie nicht zu Veränderungen führen, im Katechismus, in Dekreten, in strukturellen Veränderungen. Da bleibt bei Franziskus eine enttäuschende Leerstelle. Sehr wohl aber hat seine Reformverweigerung im Amazonas Folgen für den deutschen Reformprozess beim synodalen Weg. Da wird auch über Priester diskutiert und über Frauen, über Sexualität und Machtverteilung. Bisher konnten die Reformer noch davon ausgehen, den Papst auf ihrer Seite zu haben. Aber es zeigt sich mehr und mehr, auf ihn lässt sich nicht bauen. Die Reformfreude, die bei der ersten Runde des synodalen Weges vor 2 Wochen in Frankfurt noch spürbar war, kühlt das Schreiben merklich herunter. Vorerst zeigt sich die katholische Kirche auch unter einem Papst Franziskus als unwillig und mehr noch als unfähig, überfällige Reformen anzugehen.
Enttäuschend auf breiter Front. Klaus Hofmeister kommentierte das Schreiben von Papst Franziskus zur Situation der Kirche in der Amazonasregion, das in dieser Woche veröffentlicht wurde.
HR Info. Himmel und Erde.
In diesen Wochen und Monaten sind ja unsere Widerstandskräfte gefragt. Es ist nass, kalt und feucht, auch wenn sich der Winter an diesem Wochenende eine Wärmephase gönnt. Und das heißt, auch abgesehen vom Coronavirus, die Grippewelle geht durchs Land und die Ärzte unseres Vertrauens raten, stärken Sie Ihre Abwehrkräfte. Aber auch jenseits der reinen Immunabwehr ist es ja eine wichtige Frage. Welche Kräfte brauchen wir, um den Stürmen des Lebens standzuhalten? Und welche Ressourcen haben wir dafür? In der Psychologie ist ja von Resilienz die Rede. Was das bedeutet, auch das ist Thema heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. 75 Jahre nach Kriegsende rückt zurzeit ein bewegender Kinofilm den religiös motivierten politischen Widerstand gegen das Naziregime in den Blick. Ein verborgenes Leben heißt der Film. Er erzählt die Geschichte des österreichischen Bauern und Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstätter.
Die Dorfkirche betritt Franz Jägerstätter in dem knapp 3-stündigen Film genau 2-mal. Er fegt den Boden und läutet die Glocke. Das historische Vorbild soll täglich den Gottesdienst besucht, die Bibel und kirchliche Lehrschreiben gelesen haben. Die Frömmigkeit des jungen Bauern und späteren Märtyrers sieht Regisseur Terence Malick aber wohl im beharrlichen Schwingen der Sense auf Weizenfeldern vor dem alpinen Bergpanorama mit grünen Wiesen. Und vor allem in der liebevollen, innigen Beziehung von Franz und seiner Frau Fanny.
Du hast mich angesehen. Und ich wusste es. wie einfach das Leben da noch war. Keine Sorgen schienen uns erreichen zu können.
Hitler annektiert Österreich und die Bauernhof-Idylle bricht. Franz Jägerstätter, verkörpert von August Diehl, verweigert aus Gewissensgründen Kriegsdienst und Führereid. Sein Dorf verachtet ihn und seine Familie als Verräter. Franz sucht Unterstützung beim Pfarrer und beim Bischof, jedoch ohne Erfolg.
Vater, wenn Sie mich einberufen, dann kann ich nicht gehen. Wir töten unschuldige Menschen, überfallen andere Länder, beuten die Schwachen aus. Und für die Priester sind das alles Helden, Heilige sogar.
Glaubst du nicht, man soll auch die Konsequenzen seines Handelns sehen? Du wärst sehr wahrscheinlich erschossen. Dein Opfergang würde für niemanden gut sein.
Franz und Fanny ringen mit Gott, zitieren Psalmen, bitten um Kraft. Besonders bewegend ist ihr Briefwechsel. Franz im Gefängnis, Fanny zu Hause bei den Töchtern.
Gott zum Gruß, er, der alles wieder richten wird. Grüße von deinen drei kleinen Frauen. Wenn ich sie ins Bett bringe, sperr die Tür nicht ab, damit der Papa reinkommen kann.
Am Ende überhöht der Film Franz' Lebensopfer religiös. Die Wärter verprügeln Franz und einer setzt ihm seine Mütze auf, wie die Dornenkrone Jesu. Vor dem Todesurteil stellt der von Bruno Ganz gespielte Richter Franz eine Frage, wie Pontius Pilatus an Jesus. Verurteilen Sie mich? Und direkt vor seiner Hinrichtung gibt es einen zärtlichen Moment zwischen Franz und einem anderen Verurteilten. Man denkt an die beiden Verbrecher neben Jesus am Kreuz. Fanny bleibt ihrem Mann bis zum Schluss treu. Darin zeigt der Film den religiösen Widerstand der Jägerstätters am stärksten. In der bedingungslosen Liebe im Leiden, auch angesichts des Todes.
Ich bin bei dir.
Kräfte des Widerstands, die im Glauben begründet sind. Darum geht es in dem Kinofilm Ein verborgenes Leben über den österreichischen Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter, der von den Nazis hingerichtet wurde. Matthias Alexander Schmidt beschrieb, worum es geht. Widerstand leisten dort, wo Unrecht grassiert, das muss gar nicht immer so groß und so existenziell sein wie bei Franz Jägerstätter. Manchmal fängt es schon in Alltagssituationen an, wenn Menschen angepöbelt werden, diskriminiert und beschimpft und man selbst vielleicht unfreiwillig Zeuge wird. Dann ist couragiertes Handeln gefragt. Aber die meisten von uns sind ja doch oft hilflos und gelähmt, weil wir nicht wissen, wie wir eingreifen sollen. Aber Zivilcourage kann man lernen.
Cola, gib mir die Cola!
Im Alltag kann es manchmal brenzlig werden. Ein Streit auf der Straße oder im Bus kann dazu führen, dass jemand Hilfe braucht. Wie man die leisten kann, kann man lernen, sagt Klaus-Dieter Strittmatter vom Präventionsrat der Stadt Frankfurt. 30 bis 40 Kurse für Zivilcourage werden hier jährlich angeboten.
Es wird da in Form von Rollenspielen bestimmte Situationen vorgeführt, die alltäglich sind, wo man sich ein Stück weit ausprobieren kann, was kann ich tun. Und das kann auch der normale Anruf bei der 110 sein.
Pro Kurs gibt es rund 15 Teilnehmer und zwei Trainer. Sie spielen mögliche Situationen im Alltag durch und schlagen Lösungen vor. Ein Beispiel: Jemand wird in der U-Bahn attackiert. Helfen kann hier die sogenannte paradoxe Intervention. Klaus-Dieter Strittmatter.
Das ist also, dass ich mich quasi als Bekannter ausgebe. Grüß dich, ich habe dich ja lange nicht gesehen, komm doch mal rüber. Oder wenn ich mit mehreren dort sitze, dann kann man sagen, kommen Sie doch rüber, setzen Sie sich zu uns. Entscheidend ist, nicht in Kontakt mit dem Täter zu treten. Das ist ganz, ganz wesentlich.
Warum, erklärt Johannes Bachteler von der Mutiger Stiftung für mehr Zivilcourage. Auch er gibt Kurse und weiß, auf den Täter zuzugehen ist gefährlich.
Weil das immer oder in der Regel oder oft zur Folge hat, dass eben das Augenmerk des Täters dann auf den Helfer wechselt und dieser dann in die Opferrolle kommt.
Auch wichtig zu wissen, Zivilcourage hat nichts mit starkem Auftreten oder mit Lautstärke zu tun. Sie fängt nicht erst bei körperlicher Gewalt an. Klaus-Dieter Strittmatter vom Frankfurter Präventionsrat.
Zivilcourage bedeutet ja nicht immer nur diese gewaltbeladenen Situationen, die wir uns vorstellen. Sie haben einen Gehbehinderten oder einen Menschen im Rollstuhl, der Aufzug funktioniert nicht. Und auch da kann ich Zivilcourage zeigen, indem ich frage, kann ich Ihnen helfen? Soll ich vielleicht jemand mal anrufen?
Nicht wegsehen also, sondern bemerken, wenn jemand Hilfe braucht, auch im Kleinen. Johannes Bachteler von der Mutiger Stiftung.
Eine richtige Reaktion kann auch sein, wegzugehen, die Polizei irgendwo zu benachrichtigen. Das kann auch Zivilcourage zeigen sein.
Widerstand leisten, wo Menschen Unrecht geschieht, auch in ganz alltäglichen Situationen. Zivilcourage kann man lernen. Was solche Kurse bieten, das berichtete Sandra Winzer. Kräfte des Widerstands, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und Kräfte des Widerstands, die brauchen wir in den Stürmen des Lebens, wenn Krisen kommen, Krankheiten einem zu schaffen machen oder auch nur, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und das Leben sich wandelt, die Stürme des Lebens. Wie Bäume den Stürmen standhalten, konnte man am vergangenen Wochenende beobachten, gut verwurzelt, fest, aber auch nicht zu steif. In der Psychologie nennt man das Resilienz. Monika Gruhl ist Expertin für das, was Menschen in den Stürmen des Lebens standhalten lässt. Meine Kollegin Petra Diebold hat mit ihr gesprochen.
Frau Gruhl, Sie sind ja Resilienztrainerin. Diesen Begriff hat man ja schon oft gehört. Was genau aber bedeutet denn Resilienz?
Es bedeutet ganz wörtlich abprallen. Und es wird sehr häufig wiedergegeben mit dem Begriff Widerstandskraft. Das ist aber nur ein Teil von Resilienz. Was es wirklich meint, ist, elastisch zu sein. Mhm. Also wo Sie gerade das Beispiel mit dem Sturm hatten, man vergleicht es oft wie ein Schilfrohr, das sich im Wind biegt und danach wieder aufrichten kann, im Vergleich zu einem Baum, der nur Widerstand hat. Und wenn der Widerstand stark genug ist, kann es gut gehen. Es kann aber auch sein, dass der Baum stürzt. Mhm.
Ja, das ist ein schönes Bild, auch gerade mit dem Schilfrohr, was Sie hier gebracht haben. Da steckt ja die Beweglichkeit drin, aber eben auch die Festigkeit. Wenn man das jetzt auf den Menschen überträgt in der Krise, was heißt da Beweglichkeit und worin besteht die Festigkeit?
Also die Beweglichkeit heißt, dass ich flexibel reagiere auf unterschiedliche Situationen, dass ich also nicht in festgefahrenen Mustern meines Denkens oder auch meines Handelns stecken bleibe und bereit bin, auch neue Lösungen zu suchen. Und die Festigkeit heißt natürlich auch, trotz einer Erschütterung wieder Boden unter die Füße zu bekommen, aber auch in der Lage zu sein, eigene Prioritäten zu setzen. Worauf kommt es jetzt an?
Nun ist es ja so, der eine zerbricht an einer Krise oder an einer traumatischen Situation, die er oder sie erlebt hat. Andere gehen da gestärkt aus den Stürmen des Lebens hervor. Mhm. Ist Resilienz denn jetzt angeboren oder kann man es auch lernen?
Ein Teil ist, ja, genetisch angelegt, so will ich mal sagen, was also so eine Grundausrichtung angeht. Das ist aber auch nur ein Teil. Und ganz vieles, was wir für Resilienz aktivieren an Fähigkeiten, ist eben auch gelernt. Also was wir in der Familie gelernt haben, was wir in unserer Sozialisierung gelernt haben und was wir ständig auch im Alltag selber trainieren können. Mhm. Und wenn wir diese Fähigkeiten aktivieren können, dann können wir eben an solchen Herausforderungen auch wachsen.
Mhm. Kann man also sagen, Resilienz ist gar nicht nur eine Fähigkeit, Krisen buchstäblich zu überleben, sondern dass da auch noch mehr drin steckt, oder?
Ja, wesentlich mehr. Also dieses Augen zu und durch, ne, was wir so als Motto dann eben auch manchmal hören, das ist noch nicht Resilienz, sondern Resilienz beinhaltet wirklich, dass ich durch die Verarbeitung tatsächlich in meiner Persönlichkeit zuwachse, dass ich reifer werde.
Die Stürme des Lebens bestehen und dann auch noch gestärkt daraus hervorgehen. Wer das kann, hat Resilienz. Frau Gruhl, wenn Sie das trainieren, dann heißt es ja auch, ich kann das tatsächlich erlernen. Und mit welcher ersten und wichtigsten Lektion fangen wir da mal an?
Eine wesentliche ist die Fähigkeit zur Akzeptanz. Und Akzeptanz heißt, einen Realitätscheck machen können. Also wirklich schauen zu können, was genau ist eigentlich passiert, was sind die Fakten, was kann ich jetzt beeinflussen und was ist auch einfach für mich nicht beeinflussbar. Und wenn ich das kann, dann laufe ich nicht so Gefahr, meine Kräfte zu verschleißen im Widerstand gegen Dinge, die ich überhaupt nicht verändern kann. Dieses zu verstehen, ja, ich bin verlassen worden oder ich habe meine Arbeit verloren. Das klar zu sehen und sich dann ausrichten zu können auf das und was kann ich jetzt tun.
Und das kann man tatsächlich einüben, ja, solche bestimmten Grundhaltungen.
Ja, also da ist wirklich der Alltag das absolute Trainingslager. Denn wir regen uns ja schon wirklich über Nichtigkeiten oft auf, ob es jetzt die rote Ampel ist oder jemand, der mir einen Parkplatz wegschnappt oder sich so verhält, wie ich das nicht möchte. Und das anzunehmen, dass der mir jetzt den letzten Parkplatz weggeschnappt hat. Und sich nicht da ja in dem Ärger zu verlieren. Also, dass der Ärger auffällt, das ist menschlich und natürlich. Und aber wieder rauszukommen aus diesem Ärger und sagen, ja, so ist das jetzt passiert und jetzt schaue ich, wo lasse ich mein Auto. Und das bietet uns ja der Alltag von morgens bis abends im Grunde genommen, wirft er uns ständig kleine Trainingsbälle zu.
Das ist ein sehr schönes Bild. Das gefällt mir sehr gut mit den Bällen, die uns das Schicksal sozusagen zuspielt. Welche weiteren Grundhaltungen sind Ihnen denn da noch wichtig? Es gibt verschiedene, aber was sind jetzt aus Ihrer Sicht noch besonders wichtige?
Ja, besonders wichtig ist noch das, was Optimismus genannt wird, wobei ich lieber unseren schönen deutschen Begriff Zuversicht nehme. Hm. Optimismus liegt so nahe, dass ich das alles leicht finde, ne? Und es ist ja alles nicht so schlimm. Mhm. Das ist aber nicht so. Aber Zuversicht, das heißt also, auch wenn das jetzt gerade ganz schwer ist, auch wenn ich mich gerade aufrege, habe ich trotzdem noch mal die Aussicht, dass es anders werden kann. Und die gebe ich nicht auf. Da geht es bei Resilienz nicht darum zu sagen, das war doch alles nicht so schlimm, sondern es geht darum zu sagen, ja, ich habe Schlimmes erlebt und trotzdem habe ich es jetzt in der Hand, mein Leben anders zu gestalten. Das ist das eine. Und eine zweite Grundhaltung auch noch, was resiliente Menschen auszeichnet, ist eine Lösungsorientierung. Das heißt, eine Ausrichtung eher auf Lösungen als auf das Problem.
Was uns in den Stürmen des Lebens gut standhalten lässt. Die Psychologie nennt diese Kräfte des Widerstands Resilienz. Was das genau bedeutet, darüber sprach meine Kollegin Petra Diebold mit der Resilienztrainerin Monika Gruhl. Soweit für heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema über die Kräfte des Widerstands. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.